Und dann durfte ich berufsbegleitend studieren und durfte tatsächlich dieser Fragestellung, die mich da nicht loslässt, nicht losgelassen hat, ja, durfte ich weiter nachgehen und habe über meinen eigenen Prozess begriffen, was es heißt, wenn Mohr von Ergriffenheit spricht.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Irgendwas mit Menschen, der Heilpädagogik-Podcast. Ich bin Rihab Schabane. An meiner Seite ist heute Philipp Bryant.
Hallo zusammen.
Und wir diskutieren für euch mit ExpertInnen der Heilpädagogik. Wir freuen uns heute ganz besonders über unsere Gästin, Sandra Palfi-Springer, Frau Dr. Sandra Palfi-Springer. Und wir sprechen mit ihr über die Faszination der Heilpädagogik. Schön, dass du da bist, Sandra.
Ja, hallo und vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, Sandra, ich sag mal ein bisschen was zu dir. Bestimmt nicht alles, was sagenswert wäre, um dich vorzustellen, aber ich greife mal ein paar Sachen auf. Du wohnst in Baden-Württemberg, auch im schönen Süden. Du bist verheiratet, hast drei Kinder. Und du hast verschiedene Ebenen der Heilpädagogik absolviert. Du warst erst Erzieherin vom Grundberuf, dann hast du die Ausbildung zur staatlich anerkannten Heilpädagogin gemacht, später hast du Heilpädagogik studiert in Nürnberg. Und du sagst, Paul Mohr hat dich nicht losgelassen. So sehr, dass du dazu promoviert hast, zur sinnorientierten Heilpädagogik. Deine Promotion hast du dir ja quasi gewählt, um eine Legitimation zum Lesen zu haben. Das fand ich ganz witzig. Genau, du hast in Ludwigsburg promoviert. Und zwar, ja, Paul Mohr, Impulsgeber für eine sinnorientierte Heilpädagogik. Vielleicht sagst du uns dann später ein bisschen was dazu. Ich glaube, du stehst da wirklich mit Herz und Blut dahinter.
Gerne.
Genau, du vertrittst nämlich eine personenorientierte Heilpädagogik, eine personale Heilpädagogik. Was das genau bedeutet, kannst du uns bestimmt auch im Laufe des Gesprächs erläutern. Ja, und aktuell bist du selbstständig, du bist freiberuflich unterwegs, du berätst Familien, du machst Fachberatung, Organisationsentwicklung, du bist systemische Coachin und ja, ganz besonders begleitest du Familien, die Kinder haben, die unter schweren Entwicklungsbedingungen aufwachsen. Das ist so dein Schwerpunkt, wie ich das verstanden habe. Und vielleicht noch mal was Privates, was ich ganz nett fand. Du bist gern im Garten. Das ist deine Erdung im wahrsten Sinne des Wortes, wenn deine Hände in der Erde sein können. Und du sagst, Gardening is cheaper than therapy and you get tomatoes.
Ja, und in diesem wunderbaren Sommer gibt es wirklich reichlich Tomatoes. Insofern ist das tatsächlich ein sehr erfolgreiches Therapiegeschehen in meinem Garten dieses Jahr.
Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Ja, Sandra, wir wollen gleich mit einer kleinen Aufgabe mit dir starten, mit einer kleinen Herausforderung. Wir haben uns da was überlegt, und zwar, sagt dir denn der Elevator Pitch etwas?
Wie viel Stockwerke kriege ich?
17 in einem sehr langsamen Aufzug, du hast circa 90 Sekunden. Wir haben uns diese Challenge gestellt, weil wir wissen, dass wir HeilpädagogInnen in der Regel ja auch die Zeit haben, um die komplexe Heilpädagogik zu erklären, und dass wir manchmal uns da auch verzetteln und verlieren. Und deswegen eben diese Challenge. Später kriegst du noch mehr Zeit, um deine Punkte zu erläutern. Aber so für den Einstieg vielleicht die Frage, was ist die Heilpädagogik für dich? Du hast dafür circa 90 Sekunden Zeit und the stage is yours.
Heilpädagogik ist für mich diese Faszination am Menschen. Diese Faszination, dass jeder Mensch seinen Weg geht mit den Möglichkeiten, die er eben nun mal hat. Immer auch mit den Fragestellungen, wo können die Möglichkeiten sich auch erweitern, ja, also gerade auch im Hinblick auf gesellschaftliche Grundlagen oder Möglichkeiten. Aber für mich immer die Frage, was macht jemand draus? Wie lebt er sein Leben? Wie geht er seinen Weg? Und Heilpädagogik eröffnet für mich die Möglichkeiten, diesen Weg zu begleiten. Sei es in Förderangeboten, sei es in Gesprächen, sei es auch im Abbau von Barrieren, die irgendwo da sind. Und diese Vielfalt in den Möglichkeiten und auch im Weg des Menschen, das ist einfach das, was mich in der Heilpädagogik einfach fasziniert.
Ja. Wow.
Wie viele Sekunden?
Ich habe diese Gesprächspause jetzt als ein Ende des Pitchs verstanden. Und es wären noch 32 Sekunden übrig gewesen. Also wir sind sehr schön schnell, in Anführungsstrichen, in das Stockwerk gelangt. Und ich würde gerne ein paar Dinge aufgreifen von dem, was du gerade gesagt hast, Sandra. Mhm. Und das probieren in eine weiterführende Gesprächsgrundlage einzubauen. Mhm. Wir haben ja heute, wie Rihab schon gesagt hat, vor uns mit der Heilpädagog an sich auseinanderzusetzen. Und du hast jetzt erwähnt, dass es für dich um Menschen, um Vielfalt, um Möglichkeiten, aber auch um so etwas wie die gesellschaftlichen Grundlagen dessen geht. Und das finde ich ganz spannend, weil wenn wir so etwas wie eine sinnorientierte Heilpädagogik ja als dein Steckenpferd gerade schon herausgestellt haben, dann könnte man ja meinen, diese sinnorientierte, eher geisteswissenschaftlich orientierte Heilpädagogik würde vielleicht das, was sozialwissenschaftlich, also als die gesellschaftlichen Grundlagen angesehen werden kann, vielleicht weniger gewichten oder gar ignorieren. Möchtest du vielleicht uns eine Orientierung dazu geben, wie du diese beiden teilweise in der Disziplin ja als Gegenpole, als Gegenspieler fungierenden Ansichten vereinst?
Mhm. Ja. Da brauche ich jetzt aber länger wie 30 Sekunden.
Ja, wir sind nicht mehr beim Elevator-Pitch.
Gut. also für mich sind das einfach zwei Bereiche, die, also wenn ich es jetzt überhaupt als Bereiche formulieren kann, die unabdingbar miteinander verknüpft sind. Das eine sind die gesellschaftlichen Grundlagen, also auch das Feld, in dem sich Menschen mit erschwerten Entwicklungsbedingungen einfach auch bewegen, in dem Familien unterwegs sind und in dem das, was wir heute unter Inklusion meinen, einfach auch und auch wesentlich davon abhängt, wie definiert Gesellschaft tatsächlich auch dieses Feld und welche Mittel ist sie bereit zur Verfügung zu stellen, dass jeder Mensch in diesem Feld einfach auch seinen Platz finden kann und sein Leben gestalten kann. Das ist so die eine Seite für mich und die andere Seite ist aber eben diese ganz persönliche, diese ganz personale Seite und diese personale Sicht auf die Bedingungen, die ich habe. Und damit meine ich nicht, dass jemand quasi hier in diesem Annahme oder dieses Annahmepostulat auch vorausgesetzt wird, du musst es halt akzeptieren, dass es so ist. Ja? Also Eltern zu sagen, na jetzt akzeptieren sie halt, dass ihr Kind unter anderen Bedingungen ihr Leben erleben wird. Das meine ich damit nicht, weil das steht uns überhaupt nicht zu. Was ich aber meine, ist, dass ich einfach in meinen vielen Begleitungen erlebe, dass jeder Mensch eben eine ganz eigene Positionierung zu seiner Situation eben einnimmt. Und es da Menschen gibt, die sich sehr wohl und auch sehr kritisch mit der eigenen Situation und auch dem eigenen Umfeld auseinandersetzen und aber auch sich sehr kritisch mit sich selber und manchmal aber auch sehr liebevoll mit sich selber auseinandersetzen. Und da merke ich, dass manchmal diese Brücke von jetzt Menschen, jetzt in der klassischen Formulierung, ja, Menschen mit Behinderung, sich da manchmal einfach auch durchaus gut für sich selbst auch positionieren in den Möglichkeiten, die es gibt. Was nicht heißt, im Umkehrschluss, dass die Möglichkeiten gut sind und nicht verändert werden müssen. Also das sind für mich wirklich zwei Themen. Und die personale Heilpädagogik, die zielt einfach auch mit drauf ab, wirklich zu schauen, wie geht der Einzelne mit seiner Situation um. Und ich möchte nochmal betonen, das rechtfertigt nicht, dass gesellschaftliche Grundlagen unzureichend sind. Überhaupt nicht. Aber es ist immer auch die Frage, wie geht es mir selber in dieser Situation, weil ich auch erlebe, dass auch wenn das Umfeld sich sehr ideal darstellt, es immer noch vom einzelnen Menschen oder von der einzelnen Familie abhängt. Wie gut kann die Familie, kann das kleine System oder kann auch der einzelne Mensch wirklich auch mit der Situation und mit individuellen Behinderungen, die eben auch körperlich begründet sein können oder eben sehr persönlich begründet sind, wie kann er mit denen umgehen und wie positioniert er sich mit dieser eben Ausgangsposition, die so ist, wie sie ist. Also das sind für mich so diese zwei Blickrichtungen, nenne ich es jetzt mal, wohlwissend, dass die natürlich immer untrennbar auch miteinander verknüpft sind. Aber die eine löst sich nicht in der anderen auf.
Ich muss gerade, Sandra, während du erzählst, an das ICF-Modell denken, was ja auch versucht, diese beiden Ausrichtungen oder Ausgangspunkte zu vereinen. Zum einen, ich glaube, das ist so ein bisschen auch aus der Historie gewachsen, dieses medizinische Modell, was eben das Defizit nur im Menschen gesehen hat und es gilt, diese Behinderung zu beseitigen oder diese Störung zu beseitigen. Dann kam ja das soziale Modell, auch mit den Disability Studies, wo es heißt, behindert ist man nicht, behindert wird man und Behinderung wird nur als soziales Konstrukt verstanden, was im Umfeld entsteht. Und das ICF-Modell versucht ja genau beides zu vereinen. Und das höre ich so ein bisschen bei dir raus, dass du sagst, es ist kein Entweder-Oder, sondern es braucht beide Perspektiven auf das Individuum, aber auch auf gesellschaftliche Strukturen.
Ja, und gleichzeitig ist eine meiner Kritiken auch am ICF-Modell, dass es diese ureigene, personale Auseinandersetzung, und zwar das, was über die körperlichen Beeinträchtigungen hinausgeht, nämlich wirklich dieses persönliche Stellungnehmen, dass das was ist, was einfach, also das lässt sich natürlich auch nicht, das lässt sich ja nicht kategorisieren, ja, und das ist dieser Bereich in der ICF, der auch nicht ausformuliert ist. Und den müssen wir mit in den Blick nehmen.
Also es ist jetzt schon ganz, ganz spannend. Ich würde gerne kurz eine eckige Klammer aufmachen. Ich habe an unsere Zuhörenden gedacht. Das ICF oder ICF-Modell ist die International Classification of Functioning. Und das ist ein Modell, was von der WHO veröffentlicht wurde, also der Weltgesundheitsorganisation, auf das sich hier gerade bezogen wird. Und wenn wir von einem individuellen Modell oder einem sozialen Modell gesprochen haben, gerade dann meinen wir ein individuelles Modell von Behinderung oder ein soziales Modell von Behinderung. Jetzt habe ich über die eckige Klammer ein Stückchen meine Frage aus den Augen verloren, aber ich würde gerne nochmal ein kleines Stück zurückgehen, denn das, was wir jetzt gerade hier hören, also dieser Fokus auf das Personale, das Sinnorientierte, da höre ich gleich wieder Paul Mohr oder Emil Kobi. Also die Frage danach, was Behinderung, wie auch immer wir sie, mit welchem Modell wir sie erklären. Und deswegen fand ich das so schön, wie du es gesagt hast, Sandra, das lässt sich nicht auflösen oder das geht nicht ineinander auf, diese beiden Blickrichtungen. Denn es geht letztendlich, egal wie wir Behinderung erklären, doch, wenn ich das jetzt mal mit Kobi sagen darf, doch als Frage formuliert, immer darum herauszubekommen, wie jemand vor den Herausforderungen, die seine Individualität ihm mitbringt, eben steht. Und dieses Wie steht das Individuum vor der Lebenssituation, das finde ich doch auch eine extrem nicht nur spannende und herausfordernde Frage in der täglichen Praxis, sondern auch eine, die die Forschung letztendlich immer wieder leiten kann und soll. Und davon lässt sich dann ja wieder genau in beide Blickrichtungen auch schauen, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Ja. Und du, Philipp, du hast es gerade auch angesprochen, also vielen Dank. Paul Mohr ist ja tatsächlich derjenige, die Rehab hat es vorher schon gesagt, derjenige, der mich letztendlich auch damals in meine Promotion gebracht hat, weil mich sein Konstrukt, seine seine Idee eines inneren Haltes nicht losgelassen hat. Ich bin dem begegnet in meiner Ausbildung zur Heilpädagogin und damals in jungen Jahren und habe es irgendwie auch nicht so richtig verstanden. Die Texte waren schwer zu lesen und dann habe ich gedacht, ach ja, irgendwie ja so ein altes Ding. Und ich habe aber gemerkt, dass was da drin steckt, das lässt mich nicht los. Und dann durfte ich berufsbegleitend studieren und durfte tatsächlich dieser Fragestellung, die mich da nicht losgelassen hat, ja, durfte ich weiter nachgehen und habe über meinen eigenen Prozess begriffen, was es heißt, wenn Moore von Ergriffenheit spricht. Ja, nämlich, ich bin von irgendwas angetriggert, angefixt und ich merke, ey, das ploppt überall auf. Und was ist es, ja? Und das ist für mich nämlich genau diese Faszination, wie lebt ein Mensch sein Leben im Angesicht dieser Herausforderung, der er sich gegenüber sieht. Und Moore spricht hier auch vom Anruf des Lebens, ja? Mhm. Und er sagt, es sind nicht wir, die das Leben anfragen, ey, was hast du zu bieten für mich? Sondern wir sind die Angefragten vom Leben. Mhm. Und meine Art zu leben ist meine Antwort auf diese Frage. Und da sind wir genau bei dem, was du gerade gesagt hast. Und das geht in diese zwei Richtungen. Nämlich das eine auch tatsächlich anzunehmen, es ist jetzt so, wie es ist. Und die Frage ist, was machen wir damit? Ja, was kann ich damit tun? Und das andere ist aber eben auch, wie ist denn das Umfeld, in dem ich lebe mit dem, wie es eben ist? Und was kann und muss sich da vielleicht auch verändern? Und wo kann ich dazu beitragen, dass hier wirklich auch Veränderung möglich wird oder stattfindet? Und das sind genau, da verbindet sich eben wieder, ne, da verbinden sich diese zwei Richtungen. Spannend. Die auch sich bei Moore schon verbunden haben, ja, also auch zu seiner Zeit, also vielleicht auch hier für die Zuhörer, jetzt mache ich mal einen kleinen Werbeblock, ja, Paul Moore, wer das lesen will, aber er hat seine Schriften in den 1930er bis 1980er Jahren verfasst und man muss schon auch sehen, dass sie natürlich auch auf dem Hintergrund geschrieben sind. Und da war das, was wir heute und was für uns heute völlig selbstverständlich ist, nämlich eine systemische Denkweise, die war damals auch in der Heilpädagogik eigentlich noch ein ziemliches Novum, weil man ging damals davon aus, es gab auch diesen Begriff der Kinderfehler, ja. Also man ging davon aus, Behinderung ist was ganz Individuelles, ausgelöst durch eine individuelle Schädigung oder eine Deprivation oder wie auch immer. Aber es ist ein individuelles Thema. Und Paul Moore hat damals schon immer wieder deutlich gemacht, wir müssen das Umfeld mit reinnehmen und hat einen für damalige Zeiten auch sehr provokanten Buchtitel gewählt, Erzieherfehler, Fragezeichen, ja, Ausrufezeichen. Also nämlich zu sagen, okay, was ist denn auch wirklich der Beitrag der Umgebung an dem, dass ein Kind in bestimmten Situationen oder auch ein erwachsener Mensch mit, in der klassischen Formulierung mit Behinderung, dass er einfach Erschwernissen oder Herausforderungen gegenübersteht, die vielleicht nicht sein müssten.
Also du sagst, dass Paul Moore also für seine Zeit ja relativ fortschrittlich war, so mit seinem Gedanken und auch mit seiner Kritik vielleicht gegenüber dem Umfeld oder auch darauf hinzuweisen, ja, guck doch mal auch das Umfeld an. Ich gehe nochmal zur Personenzentrierung zurück. Jetzt ist ja anscheinend Paul Moore hier unser zweiter unsichtbarer Gast. Und Sandra Falki-Springer, vielleicht kannst du mal in seiner Vertretung mal antworten. Was du gerade beschrieben hast, der Anruf des Lebens oder das Leben stellt die Fragen und wir dürfen uns dazu positionieren, dürfen eine Haltung dazu einnehmen, gerade Menschen mit einer Behinderung oder Beeinträchtigung. Wie stehe ich dazu? Wie kann ich das annehmen, akzeptieren und so weiter? Was würde denn Paul Moore oder eben Sandra Palfi-Springer sagen? Zielgruppe der Heilpädagogik sind ja auch Menschen mit einer sogenannten schweren Mehrfachbehinderung. Und diese Fragen, wie positioniere ich mich zum Leben, wie kann ich die Resilienz vielleicht entwickeln, jetzt bringe ich mal einen anderen Begriff rein, um mit dieser Herausforderung umzugehen und so weiter und so fort. Das sind ja sehr philosophische Fragen, die auch eine bestimmte bestimmtes Level an kognitiven Fähigkeiten auch erfordern. Wie sieht es mit den Menschen aus? Gibt's da auch, ist da Paul Mohr drauf eingegangen oder hast du dir da mal Gedanken gemacht?
Also, kleine Kritik an Paul Mohr. Paul Mohr hat tatsächlich auch die geistigen Fähigkeiten schon auch sehr hoch gehalten und hat in Halsschwächen einfach auch sowas wie eine geistige Dürftigkeit formuliert. Und das ist unglaublich schwierig und auch für mich eigentlich unaushaltbar, nämlich gerade Menschen mit geistiger und komplexer Behinderung hier quasi ein Fragezeichen zu setzen, was diese Auseinandersetzung angeht. Also das mal in Richtung Paul Mohr auch eine große Kritik. Um die Frage aber jetzt aus meiner Sicht zu beantworten, auf dem Hintergrund von Mohr, da erlebe ich bei Menschen mit komplexen Behinderungen durch ihre Art, das Leben zu gestalten, eigentlich auch ein ganz, ganz hohes Maß an Antwort auf die Fragen des Lebens. Und ich möchte es gerne in einem Beispiel deutlich machen. Ich habe lange Zeit mit einem jungen Mann gearbeitet, wirklich hoch tetraspastisch, mit Sonde, über die Sonde ernährt, quasi permanent auf Hilfe und Fürsorge angewiesen. Ja, also er konnte in guten Tagen mal die Hand ein bisschen lösen, aber meistens war das einfach nicht möglich. Er war immer angewiesen auf jemanden. Und ich habe aber über ihn einfach auch so Dinge schätzen gelernt, wie zum Beispiel das Licht. Ich fand das immer eine ganz faszinierende Sache, als uns irgendwann mal aufgegangen ist, dass wenn wir sein Rollo im Zimmer nicht geschlossen haben morgens und die Sonne aufging und die schien so an sein Bett und die hat ihn irgendwie gekitzelt, ja, also ich meine so, wenn die Sonne so an die Nase scheint und er hat dann die Nase immer gerümpft und es war für ihn ein Moment tiefster Freude, von der Sonne geweckt zu werden. Und wenn ich manchmal an mich selber denke, wie ich morgens vielleicht nicht so leicht aufstehe, dann fällt mir dieser junge Mann immer wieder ein, wo ich denke, diese Freude am Erleben, da kitzelt mich die Sonne morgens wach, war was, was mich tief berührt hat und wo ich für mich gedacht habe, ja, das ist in dem Fall seine Form der Antwort, wirklich auch sein Leben zu gestalten, auch wenn viele andere Dinge sicherlich für ihn nicht so waren, wie wir es uns gewünscht haben. Also ich will hier überhaupt nichts idealisieren, um Gottes Willen. Mhm. Ja. Aber das sind so die Momente und das sind für mich Antwortmomente.
Mhm. Ja. Finde ich ein sehr, sehr, also sehr schön anschauliches Beispiel und das bringt mich zu etwas, was du ja auch schon erwähnt hast vorhin, Sandra, mit dem Hinweis auf die eine Veröffentlichung der Kinderfehler und / der Erziehungsfehler. Weil der Blick wird ja da sehr deutlich auf uns als in der Situation Handelnde gerichtet. Und du hast ja auch schon von der Ergriffenheit als eine Vokabel, die bei Mohr sehr zentral ist, gesprochen. Und diese Ergriffenheit des Herzens, mit der er ja in unterschiedlichen Veröffentlichungen arbeitet, ist ja etwas, was offensichtlich vielleicht heute so nicht mehr genannt wird. Aber du hast ja eingangs auch schon gesagt, es macht ja den Eindruck, als sei Paul Mohr tatsächlich sehr aktuell. Und im Vorgespräch hast du erwähnt, vielleicht ja sogar aktueller denn je mit einer Orientierung an Sinn und an Personalität. Wenn wir jetzt auf uns als Handelnde schauen und neben so dieser Frage, wie können wir denn auch Menschen mit sogenannten komplexen oder schweren mehrfachen Beeinträchtigungen, Behinderungen eine Unterstützung, eine Assistenz zuteil werden lassen, was würdest du denn sagen, was so für das Wesen der in der Heilpädagogik Tätigen etwas wie ein Kernmerkmal ist? Oder gibt es so etwas nicht?
Also ich verwehre mich, dieses Kernmerkmal jetzt auf die Profession der Heilpädagogik zu fokussieren. Aber ich würde es gern als Kernmerkmal derer beschreiben, die in diesen Settings arbeiten. Ja, also ich würde es gern loslösen von der Profession. Ich nenne das jetzt mal Schwingungsfähigkeit. Es ist für mich diese Fähigkeit, mich tatsächlich auf den anderen einzulassen. Gerade auch bei Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen, Behinderungen, wo jetzt die klassische Form der Kommunikation zum Beispiel nicht möglich ist. Da ist dieser Mensch angewiesen auf ein Gegenüber, das sensibel ist und das versucht wirklich wahrzunehmen und zu erkennen, was ist sein Anliegen gerade, was ist das, was er braucht. Wohlwissend, dass wir da uns natürlich immer nur in einem Annäherungsprozess befinden. Wir können den anderen nie ganz erfassen, aber wir können uns auf den anderen einlassen und spüren in dieser Resonanz, letztlich, was wir ihm anbieten können. Und auch dann müssen wir eben, wir müssen dranbleiben, um zu schauen, ist das, was ich mir jetzt erdacht habe oder was ich gemeint habe, erspürt zu haben, ist es jetzt tatsächlich das, eben in der Rückkopplung durch den anderen. Und das setzt eben dieses hohe Maß an Beziehung voraus, das für mich, für eine Heilpädagogik und für eine heilpädagogische Arbeit, also losgelöst von der Profession, aber für diese heilpädagogische Arbeit was ganz Zentrales ist. Es geht um Beziehungen, um Beziehungsgestaltung.
Würde ich gerne direkt nochmal einhaken und ich hoffe, ihr erinnert mich daran, weil jetzt ist zum Beispiel der Begriff der Profession und auch der Disziplin genannt, die sollten wir auch nochmal klären für unsere Zuhörenden. Aber wenn du jetzt sagst, du möchtest ungern das an so einen professionellen oder professionsbezogenen Charakter denken. Gibt es denn etwas, du hast ja so ein Stückchen, habe ich zumindest rausgehört und korrigiere mich, wenn ich das falsch gehört habe, so ein bisschen von so etwas wie einem Auftrag geschrieben. Gibt es Aufträge, die du für die Heilpädagogik benennen kannst? Was sind die Aufträge, mit denen wir in unsere, ja, ich nenne das immer, mit den Menschen leben und arbeiten und bewusst zuerst leben und dann arbeiten? Genau. Gibt es da etwas, was wir mitnehmen als Auftrag der Heilpädagogik?
Also das würde ich gerne aufgreifen und unterstützen, dieses Leben zu teilen. Ja, also ich bin eben ganz da, wenn ich im Kontakt bin. Und da bin ich auch nicht eben jetzt als die Heilpädagogin da, ja, oder der Heilpädagoge, sondern da bin ich als Mensch da. Und da interessiert das andere mein Gegenüber nicht. Es ist dieses, ich bin da und teile Leben und arbeite mit dir. Das ist so das eine. Und das andere ist auch das, ich meine, Gröschke hat das auch mal formuliert, also auch im gewissen Sinne eine Anwaltschaft zu haben. Aber, und da werden manche Zuhörer und gerade auch die vielleicht auch sehr politisch orientiert, gerade auch im Rahmen der Heilpädagogik unterwegs sind, da gehen schon Alarmleuchten an. Es geht mir hier nicht drum in einer paternalistischen Anwaltschaft, ja, also im Sinne von, ich weiß, was gut für dich ist. Nee, überhaupt nicht. Aber ich stelle mich zur Verfügung, wahrzunehmen oder mich zu bemühen, wahrzunehmen, was ist gerade dein Thema, was brauchst du? Und das unter Umständen in Sprache zu übersetzen für die Menschen, die eben nicht in diesem Kontakt zu dir sind. Aber da fokussieren wir uns gerade wirklich auch auf Menschen, die das nicht selber in Sprache bringen. Ganz spannend, und das wäre ein anderes Klientel, sind die einfach auch Menschen, die das durchaus selber in Sprache bringen. Und da auch wirklich unterstützend tätig zu sein, dass sie auch geführt werden mit dem, was sie in Sprache bringen.
Jetzt habe ich gleich zwei Fragen. Ich hoffe, ich platziere sie mal und dann kannst du entscheiden, welche du zuerst beantworten willst. Das, was du zuletzt gesagt hast, beschäftigt sich ein bisschen mit, wer ist eigentlich die Zielgruppe oder die Zielgruppen der Heilpädagogik. Da haben wir ja auch eine ganz, ganz diverse Bandbreite. Vielleicht magst du da vielleicht auch aus deiner eigenen beruflichen Biografie heraus erzählen, mit welchen Zielgruppen du schon zu tun hattest und vielleicht auch welche Handlungsfelder da bedient werden in der Heilpädagogik. Das eine, vielleicht das als zweites. Und die erste Frage hat eher mit dem Anfang zu tun. Du sagst, als Heilpädagogin bin ich als Mensch da, bin total präsent, teile das Leben. Ich habe Philipp Profession und Disziplin nicht vergessen. Ich möchte aber auf das Wort Professionalität eingehen. Was macht dann unsere Professionalität aus, wenn wir in unserem Beruf aber als kompletter Mensch in die Beziehung gehen mit unserem Klientel? wo ist da die professionelle Abgrenzung oder braucht es die oder brauchen wir sie nicht?
Ja, da würde ich dich jetzt bitten, merk du dir mal kurz dieses zweite, ich gehe ganz kurz auf das erste ein, das geht vielleicht etwas schneller. Eine weitere Faszination der Heilpädagogik ist, wie du gesagt hast, dieses unglaublich breite und diverse Feld des Klientels, mit dem wir zu tun haben. Das reicht über den frühkindlichen Bereich, zum Beispiel im Rahmen von Frühförderung oder auch von früher Begleitung von Eltern, über die Arbeit in Kindertagesstätten, in der Schule, in der schulischen Begleitung. Manche Kollegen sind auch tatsächlich im schulischen Zusammenhang als Lehrer tätig oder Lehrerinnen. Bis über die Begleitung von Jugendlichen, von erwachsenen Menschen mit Beeinträchtigungen, die ihr Leben in einer ganz eigenen Form leben, sei es in ambulanten Unterstützungen oder auch wirklich in der Assistenz, in einer Komplexeinrichtung, um jetzt mal das ganz andere Extrem zu nehmen. Und wir haben zunehmend auch Kolleginnen und Kollegen, die wirklich auch im Bereich der Geragogik unterwegs sind, wobei hier die Heilpädagogik noch eine sehr geringe oder eine sehr kleine Rolle spielt. Ganz spannend finde ich den Einsatz von heilpädagogisch Tätigen im Bereich der Hospizarbeit. Das ist was, da erlebe ich gerade so das Hineinwachsen einer Kollegin und das finde ich unglaublich spannend, weil sich für mich da auch wieder so ein Kreis schließt. Ja, wirklich, Heilpädagogik ist letztlich über die gesamte Lebensspanne tätig oder kann tätig sein. Und die Tätigkeiten dort, die Heilpädagogik ist ja immer wieder auch mit ihren Ansätzen therapienah unterwegs und je nachdem, in welchen Tätigkeitsfeldern man unterwegs ist, ist da die Nähe größer oder kleiner. Also in klassischen Frühförderbereichen ist durchaus auch das therapeutische Denken oder auch das Förderdenken, nenne ich es jetzt einfach mal, auch noch stärker im Blickpunkt, während jetzt auf der anderen Seite zum Beispiel in der Assistenz in der Wohnassistenz oder in der Arbeitsassistenz der Förderaspekt nicht mehr so eine große Rolle einnimmt, sondern wirklich die Frage, wo braucht ein Mensch Unterstützung, dass er sein Leben so leben kann, wie er das gerne hätte. Also hier mal, um so diese Breite des Feldes ein bisschen abzugreifen. Ich hoffe, das reicht jetzt, sonst würde ich dich einfach bitten, noch mal nachzufragen.
Nee, danke für diesen Überblick. Also zeigt definitiv, wie divers, und ich bin mir sicher, das war noch nicht alles. Das ist das,
ganz sicher nicht,
was dir jetzt schnell auf die Schnelle eingefallen ist. Und genau. Da gibt es sicher mehr, aber das ist definitiv erstmal genug.
Genau. Ja. Deine zweite Frage, die Frage, jetzt sage ich mal, Leben teilen versus Profession, und da bringe ich jetzt mal noch eine Begrifflichkeit rein, nämlich auch professionelle Distanz, die da immer wieder ein Thema spielt. Genau. Das ist für mich schon auch ein Spannungsfeld. Das ist ein Spannungsfeld, weil es ist mein Beruf, ja, und mein Beruf endet einfach auch nach meiner Tätigkeit, nach 8 Stunden, nach 10 Stunden, manchmal auch ein bisschen mehr vielleicht. Genau, und da habe ich natürlich auch die Möglichkeit, mich tatsächlich im Rahmen meines Berufes auch rauszuziehen aus einem Setting. Ja, also ich verlasse die Wohngruppe. Ich verlasse diesen Menschen, für den ich vielleicht gerade auch ein Stück weit Assistenz bin. Und gleichzeitig weiß ich von mir selber, wie schwierig das aber ist. Ich kann diesen Beruf nicht wie eine Akte auf meinem Tisch liegen lassen, sondern es sind eben Menschen, die nehme ich mit nach Hause. Da merke ich auch die Situation, in der sie gerade sind, die beschäftigt mich auch. Und da ist es immer wieder auch eine Herausforderung, tatsächlich auch gut in die Distanz gehen zu können, um nicht quasi ganz assoziiert auch in Problemstellungen mit rein zu kommen, um dann nicht mehr professionell handeln zu können. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass dieses assoziierte Teilhaben eine Grundvoraussetzung dafür ist, dass wir professionell handeln können. Die Kunst ist auch hier wirklich schwingungsfähig zu bleiben und eben in einer in einem hohen Maß auch an Reflexion zu spüren, was ist es denn gerade? Und deshalb ist es, Philipp, lass mich ganz kurz den Gedanken bitte zu Ende sprechen, wenn das geht. Deshalb ist es für mich so zentral wichtig, dass wir als Heilpädagoginnen oder als heilpädagogisch Tätige wirklich auch eingebunden sind in ein kollegiales Feld und dann nicht allein unterwegs sind, dass wir hier wirklich auch gut ein Korrektiv haben von Kollegen und auch in der interdisziplinären im interdisziplinären Unterwegssein, weil gerade auch diese unterschiedlichen Blicke uns helfen, unsere eigene Professionalität immer wieder für uns, glaube ich, auch täglich neu abzuklopfen. Ja, also auch das ist für mich, um Moores Begrifflichkeit zu bedienen, immer wieder auch ein Anruf, wo es darum geht, meine eigene Antwort zu formulieren. Und die ist nicht jeden Tag gleich. Und auch das ist für mich Professionalität.
Ja, ich wollte dich damit gar nicht aus der Reihe bringen oder gar unterbrechen. Das war lediglich ein Zeichen an Rihab, dass ich gerne mich einklinken würde mit einer Anschlussfrage. Und zwar hast du ja jetzt auf der einen Seite dieses Spiel zwischen einer Nähe und einer Distanz als ein Spannungsfeld gekennzeichnet. Und du hast aber auch so etwas wie von Interdisziplinarität redend eingeführt. Und ich würde jetzt gerne fragen, ob du aus deiner Expertise heraus uns die Frage beantworten kannst, mit welchen Referenzdisziplinen es wir zu tun haben in der Heilpädagogik oder welche anderen Formen für dich da sehr zentral in einem gelingenden Assistieren, Unterstützen oder Fördern relevant sind.
Gerne. Ich würde, bevor ich deine Frage beantworte, gerne noch einen Schritt zurückgehen, weil ich finde, dass die Heilpädagogik an sich in ihrem Denken eigentlich schon sehr interdisziplinär unterwegs ist. Es gibt nicht die Heilpädagogik. Und das, was ich von euch vorhin auch gehört habe über eure Ausrichtung dieses Podcastes, da ist es euch ja auch ein Anliegen, tatsächlich diese ganz unterschiedlichen Facetten der Heilpädagogik wirklich auch zu beleuchten. Und das ist das, was ich unglaublich spannend finde an unserer Disziplin Heilpädagogik, die an sich eine Teildisziplin der allgemeinen Pädagogik ist, aber sich eben aus ganz unterschiedlichen anderen Disziplinen auch speist. Und je nachdem, und das sage ich jetzt mal, je nachdem auch nach eigener Fasson, ja, haben wir natürlich unterschiedliche Referenzdisziplinen. Ich möchte einmal die Verbindung auch zur Medizin hernehmen, die eigentlich die ganz klassische der Heilpädagogik war. Also wenn wir in die Ursprünge der Heilpädagogik zurückgehen, bei Georgens und Deinhard, da war die Heilpädagogik eigentlich eine Disziplin, die auch aus der Medizin und aus der Psychiatrie entwachsen ist. Nämlich aus dem Gedanken heraus, es gibt Menschen, da haben wir medizinisch alles getan und trotzdem haben die noch einen Bedarf, den wir aber medizinisch nicht mehr decken können. Und da war so die Idee, boah, wenn wir da nur in einem pädagogischen, heilpädagogischen Engagement gut genug sind, dann findet sowas wie Heilung, ich setze es jetzt in Anführungszeichen, ich sage es auch nochmal für die Zuhörer, in Anführungszeichen, ja, findet das tatsächlich auch statt. Und das ist was, von dem hat sich die Heilpädagogik als Disziplin entfernt. Und auch da war Moore ganz maßgeblich dran beteiligt, indem er gesagt hat, Heilpädagogik ist Pädagogik und nichts anderes. Und vielleicht müssen wir uns oder wollen wir uns nachher auch nochmal in diese Begrifflichkeit des Heils auch nochmal kurz oder dann einen Blick drauf werfen, weil das finde ich schon sehr spannend. Aber das ist so die Grundrichtung, in der sich die Heilpädagogik entwickelt hat. Und heute sehen wir einfach, dass wir ohne Referenzdisziplinen wie die Psychologie, die allgemeine Pädagogik, aber auch die Soziologie oder alle Kulturwissenschaften, die wir da haben, eigentlich gar nicht mehr auskommen können, weil die Heilpädagogik eben auch wieder in diesen beiden Blickrichtungen unterwegs ist. Und da ist auf der einen Seite das Individuelle, auch wenn es zum Beispiel um Beeinträchtigungen und die Frage geht, wie kann man denn individuelle Beeinträchtigungen auch abmildern, was gibt es auch hier für therapeutische oder für Förderansätze? Und das ist eine andere Ausrichtung wie jetzt das, wenn wir uns wirklich die Frage stellen, wo müssen wir auch auf gesellschaftlicher Ebene wirklich weiterarbeiten, dass eben auch Teilhabe für alle marginalisierten Gruppen möglich ist. Und da würde ich das auch gerne wirklich auch erweitern über das Feld von Menschen mit sogenannten Beeinträchtigungen oder Behinderungen hinaus, weil auch da die Heilpädagogik sicherlich mehr und mehr auch ihren Auftrag hat.
Mhm. Also in Ergänzung dazu vielleicht noch ganz kurz, was aus meiner Perspektive noch sehr wichtig ist als eine oder als mehrere Referenzwissenschaften, ohne die wir letztendlich nicht das, was du über Paul Mohr heute hier einbringst, leisten können, wäre zum Beispiel auch die Ethik, die Philosophie, das Recht.
Unbedingt.
Also ganz, ganz, ganz wichtige Disziplinen, die uns in Anführungsstrichen dabei helfen, zum Beispiel solche herausfordernden Dinge wie die Nähe und Distanz, Haltungsfragen, Beziehungsfragen, die Frage nach dem anderen, dem Gegenüber zu erörtern und dann tatsächlich, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, wie du das dargestellt hast, im Sinne der Professionalität, in jeder Situation aufs Neue wieder zu eruieren, ob das noch so ist, wie es beim letzten Mal war und das immer wieder neu zu erarbeiten, also auch das als ein Teil von Professionalität.
Ja, und vielleicht können wir da auch deine Frage von vorhin nochmal anschließen, nämlich die Frage nach der Disziplin und der Profession. Mhm. Die Disziplin, also ich weiß jetzt nicht, ob ich es wirklich umfassend jetzt so darstellen kann, aber die Disziplin in diesem Verständnis ist ja hier wirklich auch eine, also für mich auch eine wissenschaftliche Ausrichtung, eine wissenschaftliche Klärung, die auch eine ganz klare wissenschaftliche Basis hat. Und da kommen wir an ein ganz spannendes Thema, nämlich die der Verknüpfung und manchmal auch der Diskrepanz zwischen der Theorie auf der einen Seite, Disziplin, und der Praxis auf der anderen Seite. Und Profession ist für mich letztlich auch dieser Integrationsprozess von disziplinärem Wissen, also auch theoriegeleitetem Verständnis und der praktischen Umsetzung, der Handlungs-, also der Umsetzung auf einer individuellen Handlungsebene. Und das Spannende der Heilpädagogik, wenn wir es jetzt mal unter disziplinären Gesichtspunkten anschauen, ist ja schon allein das, dass die Heilpädagogik eine, also wenn wir sie als Profession verstehen, ja, aber in disziplinären Zusammenhang stellen, dann haben wir da eine Ausbildungsebene auf der Ebene der staatlichen Anerkennung. Wir haben eine Möglichkeit des Studiums als Handlungswissenschaft, ja, also an den FHs, also an den Fachhochschulen oder eben den Hochschulen. Und wir haben aber auch die Möglichkeit, die Heilpädagogik an der Universität zu studieren. Und da sind schon nochmal unterschiedliche Schwerpunkte auch grundgelegt. Und das ist das, was das Disziplinäre ausmacht und auch diese, ich nenne es jetzt einfach auch mal disziplinäre Diversität, der ihr ja auch mit eurem Podcast ein Stück weit nachgeht. Und das Spannende für mich persönlich ist einfach das, was mache ich persönlich als heilpädagogisch Tätiger mit diesem Wissen, mit dieser Auseinandersetzung, mit dieser Grundlegung und auch mit einer, ich nenne es jetzt mal, disziplinären Diskrepanz, die wir haben, ja. Also dem, dass da auch ganz unterschiedliche Blickpunkte da sind, die sich im Zweifelsfall auch nicht auf einen Nenner bringen lassen, sondern die genau auch dieses Spannungsfeld darlegen. Und da möchte ich jetzt gern Paul Mohr wieder bedienen, der einfach auch sagt, also ich komme nicht umhin, ja, der einfach auch sagt, es gibt nichts Praktischeres für den heilpädagogisch Tätigen als eine gute Theorie. Und das ist eben immer wieder die Frage, wie handle ich, wenn ich dieser Theorie glaube? Was heißt es denn für mich persönlich in dieser aktuellen Situation mit diesem individuellen Gegenüber in unserer Beziehung, also in ganz vielen feinen Nuancen?
Wunderschön, wunderschön. Ja, ich würde sagen, ich leite Leute jetzt tatsächlich die letzte inhaltliche Frage dieser Art ein. Die knüpft aber wunderbar auch an das Zitat jetzt von Paul Mohr an. Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie, das muss ich mir merken. Und ich möchte auch eingehen auf den Begriff Heil. Das hast du ja kurz angeteasert und ich würde sagen, dass die Zeit nehmen wir uns noch, dass du das kurz aus deiner Sicht erläuterst. Ja, vielleicht eben als schöne Abschlussfrage. Ich könnte jetzt fragen, welche Menschenbilder prägen die Heilpädagogik, aber da glaube ich, könnten wir noch mal eine Stunde sitzen. Deswegen frage ich, welches Menschenbild prägt dich ganz besonders in deiner Tätigkeit als Heilpädagogin und wie stellst du da den Zusammenhang zu diesem Heil in der Heilpädagogik her?
Also wenn wir in die reichhaltige Bibliothek der Heilpädagogik schauen, dann sind das sicherlich zwei Begriffe, die sehr, sehr, sehr kontrovers diskutiert wurden, und zwar über die gesamte Zeit der Heilpädagogik hinweg. Also die Frage nach dem Heil in der Heilpädagogik und der Frage nach dem, also ich sage wieder in Anführungszeichen, dem Menschenbild der Heilpädagogik. Für das Menschenbild würde ich sagen, dass das gibt es nicht und das kann es auch nicht geben. Es gibt aber für mich und für mich ganz persönlich und ich glaube auch für die Profession einfach bestimmte Grundlagen, die das heilpädagogische Menschenbild, das es eigentlich gar nicht gibt, aber die das Menschenbild, das unsere Arbeit prägt, ja, die das wirklich kennzeichnen. Und da würde ich gern auch Häberlin wirklich auch nochmal in den Blick führen, der mit seiner wertgeleiteten Heilpädagogik gesagt hat, okay, das sind die Werte, die Gleichheit der Menschen und die Unveräußerlichbarkeit des menschlichen Lebens. Jedes Leben trägt seine eigene Würde und die müssen wir unbedingt achten. Das sind die Grundlagen der Heilpädagogik, aber das sind nicht nur die der Heilpädagogik, sondern das ist das, was bei uns einfach auch im Grundgesetz verankert ist. Und das ist was, was wir uns vielleicht auch für die Menschen, mit denen wir zu tun haben, immer wieder bewusst machen müssen. Wir haben es mit einem Menschen und seiner ureigenen Würde zu tun. Und was gar nicht geht, und das ist was, was wir einfach, sage ich mal, aus dem Umfeld der Heilpädagogik in der Geschichte einfach kennenlernen mussten, das sind diese Diskussionen zum lebensunwerten Leben. Und die wurden auch innerhalb der Heilpädagogik geführt. Ja, also ich möchte ja einfach auf Singer verweisen oder ähnliche, die wirklich diese Frage gestellt haben. Und das ist für mich ein Thema, also das muss jedes individuelle Bild, das wir haben vom Menschen, auf diesen Grundlagen muss es fußen. Jeder Mensch hat eine bedingungslose Würde und hat bedingungslos Achtung des anderen verdient. Und er hat aber auch bedingungslos Achtung verdient im Sinne dessen, dass er selbst bestimmt über sein Leben. Und das kann jeder. Auch ein Mensch mit komplexer Behinderung ist in der Lage, selbst zu bestimmen. Die Frage ist, gibt es ein Umfeld, das das wahrnimmt, dass diese Ausdrucksweisen der Selbstbestimmung wahrnimmt. Und damit ist für mich auch dieser Begriff des Heils in der Pädagogik eigentlich ein Auftrag. Ein Auftrag, nämlich dieses Heil im Sinne eines ganzheitlichen Verständnisses. Und das ist schon der nächste Begriff, der in der Heilpädagogik unglaublich kontrovers diskutiert wird, weil auch hier wir letztlich, es ist immer ein Bemühen um. Es ist ein Bemühen um den anderen in seiner Ganzheit, wohlwissend, dass ich die nie umfassen werde. Aber es ist ein Bemühen um den Ganzen in seiner Ganzheit, hier einfach auch mich zur Verfügung zu stellen. Und in diesem, was zwischen uns entsteht, dieser Raum zwischen uns, in dem passiert das, was wir vielleicht auch, und jetzt setze ich ganz hoch an, heilende Beziehung meint, nämlich Beziehung im Sinne von, da gibt es jemanden, der sich ernsthaft um mich bemüht, dem es wichtig ist, mich in all meinen Facetten wirklich auch wahrzunehmen, wohlwissend, dass er das nie schafft. Das ist ja das, was wir auch in ganz normalen Partnerschaften, ja, das ist dieser Wunsch dieses idealen Lebenspartners und wir alle, glaube ich, sind irgendwann in unserem Leben auf diesen Moment gekommen, wo wir gemerkt haben, das wird so nicht funktionieren, weil, also ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich merke manchmal, ich umfasse mich ja selber nicht in meiner Ganzheit. Und es gibt immer wieder Facetten, die mich überraschen an mir selber, wo ich denke, ach echt, das auch noch, das kenne ich gar nicht an mir. Und das haben wir im Zusammenspiel auch. Und deshalb ist auch dieser Begriff des Heiles im Sinne eines Ganzheitlichen ein Auftrag, dem wir nie gerecht werden können, aber der für uns einfach auch so ein Wegzeiger sein kann. Ich möchte mich dem Ganzen und dem Ganzen des anderen wirklich auch wieder zur Verfügung stellen, da sind wir wieder bei diesem Begriff, in aller Professionalität und mit allen Abgrenzungen, die es einfach auch braucht, dass ich auch ganz bei mir bleiben kann. Wohlwissend, dass wir es nie erreichen werden, aber es ist der Aufruf, der vielleicht an uns ergeht, aus dem anderen, und da sind wir auch wieder, ja, bei einem Ansatz, den wir gerade in der Heilpädagogik und den auch Kollegen ja wirklich auch sehr, sehr, sehr stark auch gerade ausarbeiten, wirklich auch diese Anfrage, die vom anderen ausgeht. Also in dem, dass der Mensch mich anfragt, ja. Also nicht nur das Leben, so wie es Moore dargestellt hat, sondern eben auch der andere. Und es liegt an mir zu antworten und da einfach in einen reziproken Prozess der Beziehung einzutreten.
Ja, sehr spannend. Vielen Dank. Ich würde gerne noch einen Aspekt nochmal herausstellen und einen anderen kurz noch einrahmen. Also einmal zu der Debatte um Singer. Ich glaube, dass, auch wenn wir das jetzt nicht weiter behandeln können, aber dass das etwas ist, was uns, und ich bin inhaltlich praktisch auf der entgegengesetzten Position, die Singer vertritt. Aber ich glaube, dass diese Debatte auch hilfreich, in eine hilfreiche Art und Weise für die Heilpädagogik genutzt werden kann. Also, dass wir nicht die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, um Gottes Willen, wie kann der denn sowas denken, sondern dass wir das auch für uns nutzen können, um stärker in unserer Argumentation zu werden. Und das andere ist, jetzt hast du ja gerade gesagt, Sandra, dass es irgendwie schwierig ist, so etwas wie ein Menschenbild. Und natürlich gibt es nicht dieses eine, aber ich finde, du hast schon, wenn wir es jetzt mal an bestimmten Begrifflichkeiten, die du genutzt hast, festmachen würden, dass also Selbstbestimmung offensichtlich sehr zentral ist, wenn wir auf die Menschen gucken, und der Würdebegriff, also die Anerkennung des anderen. Und das ist ja das, was du gerade auch zum Ende nochmal angesprochen hast mit diesem vermeintlich oder hoffentlich immer reziproken Verhältnis, was wir annehmen, wenn wir auch an diese Menschen denken, über die wir vorhin schon gesprochen haben, die wir als vermeintlich schwerst mehrfach oder komplex behinderte Menschen bezeichnen, dass es also tatsächlich immer darum geht, in einer anerkennenden, würdevollen Art und Weise miteinander in einen Austausch zu gehen und Selbstbestimmung auch zum Beispiel in einer differenzierten Art und Weise zu verstehen. Also Selbstbestimmung wird ja häufig gleichgesetzt mit so etwas wie einer Handlungsautonomie. Und das ist natürlich total verkürzt, denn wir können, und da helfen uns aus meiner Sicht auch viel diese Referenzdisziplinen, die wir thematisiert haben, wir können ja aus der heilpädagogischen Perspektive nach meiner Lesart sehr gut zwischen so etwas wie einer Entscheidungs- und einer Handlungsautonomie differenzieren. Und eine Entscheidungsautonomie kann sehr wohl dazu beitragen, auch wenn ich die Handlung nicht selber ausführen kann, dass ich selbstbestimmt mein Leben führe. Also ganz viele tolle Aspekte, die du nochmal herausgestellt hast, die das Bild der Menschen formen, mit denen wir arbeiten und leben.
Also das möchte ich unbedingt unterstreichen, was du gerade auch nochmal erwähnt hast. Und noch einen Aspekt, um das abzurunden, vielleicht auch noch dazufügen, dass wir da auch jetzt von der Profession gesprochen, auch sehr, sehr milde mit uns sind und wirklich auch Grenzen einfach auch anerkennen und achten, uns aber auch nicht davon aufhalten lassen. Aber auch hier wirklich immer wieder in der Situation zu sehen, dass auch wir begrenzt sind in unseren Möglichkeiten, dass die Situationen begrenzt sind und das einfach auch zu achten und auch anzunehmen und zu schauen, okay, was mache ich denn jetzt damit, um uns auch im Sinne der Professionalität wirklich auch vor einem Ausbrennen wirklich auch zu schützen, um nicht in den Kampfmodus zu verfallen und hier wirklich auch letztendlich uns selber und auch unser Gegenüber zu überfordern, indem dass es irgendwo fundamentalistische Züge annimmt. Also das ist was wir gerade auch im Zusammenhang mit der Inklusionsdebatte, also wo ich immer wieder merke, oh, das macht mir Bauchkrummeln, wenn ich merke, dass da Menschen oder Systeme sich wirklich auch in eine persönliche Überforderung bringen. Also da sehr achtsam auch mit uns selbst zu sein. Ja.
Sandra, für mich ist es ein Genuss, dir zuzuhören. Also ich könnte mit euch beiden, glaube ich, noch weitere 2 Stunden debattieren, diskutieren und mich austauschen. Wir kommen jetzt zum Abschlusspart. Dir wird wieder eine Aufgabe gestellt. Du bekommst 5 Entscheidungsfragen.
Okay.
Von uns, wo du dich für A oder B entscheiden darfst, ohne große Erläuterung, leider. Genau, die Zeit der Erläuterung ist quasi vorbei.
Genau, aber du hast einen Joker, das heißt, du darfst einmal dich dieser A- und B-Entscheidung entziehen. Genau.
Okay.
Okay, was braucht die Heilpädagogik mehr, Forschung oder politische Arbeit?
Joker.
Super, sehr gut. Rihab, das hast du richtig gut gemacht. Jetzt ist der Joker weg.
Es braucht beides. Es braucht beides. Und zwar jedes gut. Zu seiner Zeit und an jedem Ort. Aber ich darf nichts dazu sagen. Entschuldigung.
Genau.
Aber jetzt habe ich keinen Joker mehr. Oh Gott.
Jetzt ist er weg.
Kommt jetzt.
Genau. Also, die nächste A- oder B-Frage lautet: Förderung oder Therapie?
Förderung.
Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Auto oder Fahrrad?
Fahrrad.
Zum Abschluss noch mal ein bisschen schwieriger. Parteinahme oder Selbstbestimmung?
Joker. Selbstbestimmung. Und zwar dann, wenn es jemanden gibt, der auch Partei für mich ergreift. Aber grundsätzlich Selbstbestimmung.
Ich möchte gerne noch einen letzten hinzufügen, Rihab.
Okay.
Menschen mit Behinderung oder behinderte Menschen?
Menschen mit Behinderung.
Ja, jetzt sind wir schon fast am Ende unserer gemeinsamen Zeit angelangt. Mit der Bitte um, wenn du das noch in Anspruch nehmen möchtest, Sandra, zum Beispiel auf eine der A- oder B-Fragen noch mal ein bisschen mehr einzugehen, aber mit der Bitte um eine relativ kurze Antwort. Gibt es noch einen Aspekt, der dir im Gespräch oder jetzt über die A- und B-Fragen zu kurz gekommen ist, der noch ein bisschen Erläuterung braucht oder thematisiert werden soll aus deiner Sicht?
Ich würde vielleicht tatsächlich meinen ersten Joker ganz kurz nochmal erläutern, weil ich glaube, die Frage Forschung oder, und ich würde sogar noch aufmachen das Feld, Forschung, politisches Engagement und tatsächlich auch konkrete Handlungsimpulse, also auch das Erlernen von Methoden. Ich glaube, wir dürfen das in der Heilpädagogik tatsächlich auch unter dem Dach der Profession vereinen, weil wir es müssen. Weil die Fragestellungen der Menschen, mit denen wir arbeiten, so vielfältig sind, dass wir das nicht mit einem der Bereiche beantworten könnten, sondern es braucht das, und da finde ich das in dieser Disziplin, und zwar in dieser wissenschaftlichen Disziplin, aber auch in dieser Handlungsorientierung der Heilpädagogik einfach so bereichernd, dass wir diese unterschiedlichen Ansätze haben, die sich gegenseitig befruchten, aber auch gegenseitig begrenzen und begrenzen müssen. Und die Kunst ist für mich wirklich auch, und da sind wir wieder bei Paul Mohr, es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie. Die Frage ist eben immer wieder, was mache ich als Praktiker auch mit der Forschung und wie wird die Forschung auch so transportiert, dass sie für den Praktiker relevant wird? Mhm. Weil da sehe ich immer noch einen großen Bedarf, diese Brücke wirklich gut zu schlagen. Und da nehme ich mich nicht aus, indem wir aus Forschungssicht Bücher schreiben, die für den Praktiker mitunter sehr schwer zu lesen sind. Da, wie gesagt, ich nehme mein eigenes nicht aus. Und ich glaube, das ist auch ein Auftrag für uns, wirklich auch aus der Forschung heraus so zu sprechen, dass der Praktiker was damit anfangen kann und dass es für ihn eine Bereicherung wird. Und das verstehe ich, so verstehe ich auch meinen Auftrag oder einen meiner Aufträge innerhalb der Heilpädagogik.
Mhm. Dankeschön. Bevor wir gleich am Ende sind, hast du noch eine Empfehlung für unsere Zuhörenden? Möchtest du ein Buch, eine Musik, was auch immer unseren Zuhörenden ans Herz legen?
Aber natürlich, ich empfehle natürlich, sich mit Paul Mohr einfach mal wieder zu beschäftigen und einfach, wenn Lust und Zeit da ist, sich ein bisschen auch auf seine Art und sein Denken einzulassen, und zwar unter dem Aspekt, dass er uns selber als Menschen anfragt. Und da lade ich einfach jeden heilpädagogischen Tätigen immer wieder ein, sich anfragen zu lassen aus der Literatur heraus. Natürlich kann man das auch mit meinem Buch machen oder eben auch mit der Originalliteratur oder mit allen anderen Ansätzen, die uns anfragen und die uns herausfordern, selber Stellung zu beziehen. Das finde ich einfach was ganz Wunderbares für unsere Professionalität und für uns aber auch einfach in unserem persönlichen Wachstum.
Vielen Dank.
Liebe Sandra Palfi-Springer, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für diese sehr bewegenden und inspirierenden Gedanken und Worte von dir. Leider ist unsere Zeit vorbei. Ein herzliches Dankeschön an dich. Und wenn ihr, liebe Zuhörende, Anregungen, Kritik oder Fragen an uns habt, dann schickt diese doch gerne per E-Mail an uns, und zwar an podcast@bhponline.de. BHP Online durchgeschrieben, ohne Bindestrich. Und wir freuen uns auf das nächste Mal.
Bis bald.
Vielen Dank und alles Gute euch.